Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
Und mein Name ist Richard.
Tja, und wir erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
Genau so ist es.
Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung. Daniel?
Ja?
Du weißt, ich genieße gern den ein oder anderen Cocktail.
Oh ja.
Cocktail. Und das Interessante dabei ist, es macht eigentlich fast mehr Spaß, die Cocktails für andere zuzubereiten, als sie zu trinken.
Mhm. Ja. Wie beim Kochen.
Also das Trinken ist dann fast wie so, ja, macht man halt, aber eigentlich die Zubereitung und so weiter, das ist so das ganze Prozedere. Und wir kriegen heute Besuch. Wir kriegen heute Besuch von Freundinnen und Freunden, damit ihr ein paar Cocktails machen kann. Aber da brauchst du natürlich auch immer was dazu.
Snacks.
Richtig. Snacks, Snacks, Snacks. Und wo kriegt man die besten Snacks her?
Bei Koro.
Richtig. Bei Koro. Was ist Koro? Koro bietet schmackhafte und haltbare Lebensmittel und denkt den Handel dabei aber neu. Radikal transparente Preispolitik. Und sie sind auch immer auf der Suche nach individuellen und ungewöhnlichen Lösungen. Zum Beispiel effiziente Großpackungen. Was bedeutet weniger Verpackungsmüll für uns alle. Und sie haben eben auch diverseste Snacks. Zum Beispiel einer meiner Lieblinge, hauchdünne Pizza Cracker. Lassen sich auch gut kombinieren mit so Käse und anderen Dingen. Hm. Das Sortiment von Koro umfasst mittlerweile über 1200 Produkte und da ist einfach für jeden was dabei. Und für alle, die jetzt ebenfalls ihrem Besuch hervorragende Snacks präsentieren wollen, mit dem Code GESCHICHTE in Großbuchstaben spart man 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Einfach auf www.korodrogerie.de für Deutschland, www.koro-shop.at für Österreich oder www.koro-shop.ch für die Schweiz gehen und dort diesen Code eingeben. Dieser Code ist gültig bis zum 31.12.2024. Alle Infos und den Code gibt es natürlich auch wie immer direkt in unseren Shownotes.
Fantastisch, dann wünsche ich dir viel Spaß heute Abend.
Danke dir.
Und mich hast du nicht eingeladen.
Ja, ich würde dich einladen, aber das ist immer so ein brader Weg, wie man hier in Wien sagen würde.
Sehr gut.
Ende der Werbung.
Und Richard, wir sind angekommen bei Folge 387.
Mhm.
387. Sehr gut. Weißt du noch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben?
Ja, du hast mir die Geschichte eines, wie soll ich sagen, etwas glücklosen Kartografen erzählt. Also selber war er gar nicht so glücklos, weil er ziemlich Karriere gemacht hat, aber seine Theorien zum Nordpol, die haben einige Expeditionen ins Unglück getrieben.
So ist es. August Petermann und die Theorie vom eisfreien Nordpolarmeer.
Mhm. Eine sehr umfangreiche Geschichte, wenn man so will. Also berührt viele Dinge, die wir auch schon vorher in diesem Podcast besprochen haben.
Das stimmt, genau. Das war der Plan, da ein paar Verknüpfungen zu machen. Eine Sache vielleicht, auf die hat mich Julia aufmerksam gemacht. Ich habe ja davon erzählt, dass Karten und Atlanten lange Zeit, also bis zum 19. Jahrhundert, oft nicht öffentlich verkauft werden durften.
Mhm.
Unter anderem, weil man es für einen militärischen Nachteil gehalten hat.
Mhm.
Es kam aber zum Beispiel auch später noch öfters vor. Also im Deutschen Reich zum Beispiel durften während des Ersten Weltkriegs keine Karten von besetzten Gebieten veröffentlicht werden. Und was auch eine lange Tradition hat, sind veränderte oder gefälschte Karten. Das hat man zum Beispiel auch in der DDR gemacht. Da wurden dann Industrieanlagen oder Grenzen bewusst verschoben bei Karten, die verkauft wurden. Es gibt dann auch Beispiele, wo selbst bei Wanderkarten der Maßstab so verzerrt wird, dass man keine Entfernungen ablesen kann.
So ein bisschen wie die U-Bahn-Karte in Wien.
Stimmt. Und bei Google, bilde ich mir ein, gibt es ja auch so ein paar gefälschte Straßen, um so Kartenkopien auch sichtbar zu machen.
Mm. Das ist ein Thema, wo ich schon ewig mal eine Folge drüber machen wollte. Über diese, weil es ist ja nicht nur bei Google, sondern es ist ja was, was in der Kartografie immer wieder verwendet worden ist, dass einfach so Phantomstraßen oder so eingebaut werden, um dann zu überprüfen, ob ein Konkurrent eventuell einfach die Karten kopiert hat.
Mhm. Ja, sehr cool.
Weil, kam mir vor natürlich.
Verstehe, dann warten wir da auf deine Folge, Richard.
Ja.
Und vermute mal, dass du mir dann heute was anderes erzählen wirst.
Korrekt. Wäre thematisch auch ein bisschen zu nah dran, würde ich sagen. Wir wollen ja immer einen gewissen Mix haben.
Sehr gut. Dann leg mal los, Richard.
Gut, Daniel. Es ist der Februar des Jahres 1616 und in einer Stadt im Nordosten Chinas steht ein Anführer kurz davor, zum Khan, also zum König gekrönt zu werden. Mit diesem Vorgang wird dieser Mann ein neues Kapitel in der Geschichte Chinas einläuten, allerdings eines, das schon seit Jahrzehnten in Vorbereitung ist. Daniel, wir werden in dieser Folge darüber sprechen, wie ein Mitglied eines nicht sehr homogenen Reitervolks zu einem der wichtigsten Männer nicht nur dieses Volkes, sondern des gesamten chinesischen Kaiserreichs wird. Wir werden nämlich in dieser Folge über Nurhaci sprechen, der über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten die Chirchen vereinen wird und schließlich den Anfang des Endes der Ming-Dynastie einläuten wird. Es ist ein Ende, das schließlich in der Gründung der Qing-Dynastie mündet, einer Dynastie, die ein Kaiserreich hervorbringen wird, das eines der mächtigsten der frühen Neuzeit wird und bis ins 20. Jahrhundert bestehen wird.
Sehr interessant. Also die beiden chinesischen Dynastien, die du jetzt erwähnt hast, von denen habe ich schon gehört, aber den Namen des Protagonisten noch nie.
Sehr gut. Sehr gut. Ich habe meine Einleitung mit der Krönung Nurhacis zum Khan im Jahr 1616 begonnen. Lass uns jetzt einige Jahrzehnte zurückspringen, um uns anzuschauen, woher dieser Mann eigentlich kam und wer eigentlich auch diese Chirchen waren, von denen ich gesprochen habe. Vielleicht einmal anfangs so ein bisschen zur Orientierung. Ja, was ist es eigentlich für ein chinesisches Kaiserreich, in dem wir uns jetzt gerade befinden, Mitte des 16. Jahrhunderts? Um die Mitte des 16. Jahrhunderts erfährt das Ming-Reich seine größte Ausdehnung. Die größte Ausdehnung ist unter dem Kaiser Zhai Jing. Seit 1572 sitzt der Kaiser Wan Li auf dem Thron. Wir werden nachher noch einmal über was sprechen, wo dir vielleicht auffallen wird, dass du diesen Namen aus meinem Mund schon einmal gehört hast.
Ja, sehr gut, bin ich gespannt.
Dieses Ming-Reich umfasst zu dieser Zeit ein Gebiet von ca. 6,5 Millionen Quadratkilometern. Im Westen grenzt an das heutige Tibet und erstreckt sich bis zur Mongolei und Zentralasien. Im Süden wird es vom heutigen Vietnam begrenzt und im Norden erstreckt sich bis in jene Gegend, wo wir jetzt hinspringen. Diese Gegend ist ein Gebiet nördlich von Korea, aber südlich des Flusses Amur. Also das ist der Fluss, der schon zu jener Zeit so ein bisschen die Grenze zwischen dem russischen Zarenreich und dem chinesischen Kaiserreich darstellt. Ja. Offizielle Grenzen gibt es zu dieser Zeit noch nicht. Die kommen dann erst im 17. Jahrhundert. Da wird dieser Fluss auch wirklich zur offiziellen Grenze. Und dort, in dieser Gegend, leben die Chirchen. Die Chirchen waren ein halbnomadisches Volk, also sehr gute Reiter und Jäger, haben aber auch Viehzucht betrieben und was Kultur und Lebensweise angeht, unterscheiden sie sich sehr von den Han-Chinesen und anderen benachbarten Völkern, auch in Korea. Und obwohl diese Chirchen eine gemeinsame Sprache und Kultur haben, sind sie in unterschiedliche Stämme und Clans unterteilt. Stämme und Clans, die öfter mal miteinander konkurrieren und auch gegeneinander kämpfen. Dieser Nurhaci, der wird in den 1550er Jahren geboren. Wir wissen relativ wenig über seine Jugendjahre. Was wir aber wissen ist, schon sein Vater und sein Großvater waren bedeutende Mitglieder eines eigenen Chirchen-Stamms, der Aisin Jioro, die wiederum Teil der Jiangsu Chirchen waren. Also Jiangsu ist quasi der Stamm und Aisin Jioro ist der Clan, in dem Nurhaci aufgewachsen ist. Und sein Großvater Chokanga und sein Vater Takshi, die waren bedeutende Anführer dieses Clans. Was sie aber auch waren, und es ist schon ein bisschen was, was wir uns merken können, weil sich's durch die nächsten Jahrzehnte zieht, sie waren auch alliiert mit dem Ming-Reich. Ja, und damit auch Teil der Streitkräfte des Ming-Reichs. Also so ein bisschen wie Hilfstruppen. Wir kennen das zum Beispiel aus dem Römischen Reich. Ja.
Waren die auch tributpflichtig so? Und
sie waren auch tributpflichtig. Werden wir nachher auch noch ein bisschen drüber sprechen. Und als Nurhaci schon am Leben ist, ein junger Mann ist, kämpfen sein Vater und sein Großvater für die Ming in erster Linie um einen anderen Chirchen-Stamm zu bezwingen, ja, der Probleme macht, dem Ming-Reich. Und sie kämpfen dafür einen gewissen Li Zhenglang, ein Ming-General. Es war nichts Außergewöhnliches, ja, dass die für das Ming-Reich gekämpft haben, weil die Beziehungen zwischen den Han-Chinesen, die den Großteil der chinalebenden Menschen ausmachten und vor allem auch die Führungsriege der Ming-Dynastie, und die Zhirchen, die führen enge Beziehungen, also Beziehungen, die man als eine Art Konföderation bezeichnen kann, die vor allem auch ausgedrückt wird in der Verteilung sogenannter kaiserlicher Patente. Also die Zhirchen waren sowas wie Vasallen der Ming. Diese kaiserlichen Patente, das waren Dokumente, die Titel, Privilegien, Landzuweisungen an die jeweiligen Zhirchen-Führer und ihre Anhänger verliehen haben. Ja, also die Führer der jeweiligen Clans. Natürlich, wer ein solches kaiserliches Patent erhielt oder mehrere von denen, der musste dann im Gegenzug Tribut zahlen oder einen Treueeid schwören. Mhm. Ja, oder beides. Und die Ming, die nutzen diese Patente, um so eine Art Netzwerk an Zhirchen-Führern zu schaffen, die den Ming treu ergeben waren und auch dazu beitragen konnten, Ordnung in eben dieser nordöstlichen Region von China aufrechtzuerhalten. Mhm. Und ich habe es ja vorhin erwähnt, gegen Ende des 16. Jahrhunderts kämpft dieser Clan, aus dem Nuraqi kommt, für die Ming gegen andere Zhirchen, die immer wieder in Ming-Gebiete einfallen. Und es passiert etwas bei dieser Aktion, wenn man so will, was natürlich immer wieder passiert bei militärischen Aktionen. Es sterben Menschen und im Fall von Nuraqi stirbt zuerst sein Großvater im Jahr 1582 und schließlich auch sein Vater, der danach die Rolle des Stammesführers übernommen hat. Mhm. Wir wissen nicht genau, wann sein Vater stirbt, das heißt entweder 1582 oder 1583. Tatsächlich ist nicht einmal ganz klar, werden sie bei militärischen Auseinandersetzungen getötet, vielleicht sogar durch Ming-Truppen, unabsichtlich. Es ist nicht ganz geklärt, weil hier jetzt auch noch ein anderer Zhirchen-Führer ins Spiel kommt, der vielleicht ein bisschen was damit zu tun gehabt hat. Wir werden aber nachher noch einmal über diese grundsätzliche Problematik sprechen, weil das zieht sich so ein bisschen durch das Leben von Nuraqi. Mhm. Wie auch immer, ab 1583 ist Nuraqi, mittlerweile 24 Jahre alt, der Anführer seines Zhirchen-Clans und er wird unterstützt vom vorhin erwähnten Ming-General Li Zhenglang, der ihn so ein bisschen unter seine Fittiche nimmt. Damit auch die Position von Nuraqi bei den Zhirchen stärkt. Nuraqi lernt unter diesem General Chinesisch. Er setzt sich jetzt auch mit chinesischer Strategie und Taktik auseinander. Es heißt auch, er soll die üblichen chinesischen Klassiker der Zeit gelesen haben. Ja, also zum Beispiel die Geschichte der drei Reiche, einer der vier klassischen Romane der chinesischen Literatur. Es kristallisiert sich jetzt auch Folgendes heraus. Und zwar, dass es nötig ist, dass die Zhirchen sich vereinen. Ich habe vorhin erwähnt, sie haben zwar eine gemeinsame Sprache, sie haben auch eine gemeinsame Kultur, aber organisiert sind sie ohne eine zentrale Autorität. Und Nuraqi merkt, es wird schwierig, sich gegen das Ming-Reich zu behaupten, wenn sie nicht vereint sind. Und Nuraqi macht sich jetzt daran, diesen Umstand zu ändern. Wie macht man aber sowas? Also wie sorgt man dafür, dass diese unterschiedlichen Stämme jetzt als einer auftreten wollen. Nuraqi beginnt damit, indem er selbst seine eigene Position in seinem Clan bzw. seinem Stamm stärkt. Er macht es zum Beispiel, indem er die militärischen Fähigkeiten seines eigenen Clans steigert. Bessere Waffen, bessere Ausbildung. Und wir dürfen ja nicht vergessen, eigentlich waren die Zhirchen in erster Linie ein jagendes Reitervolk. Also ein stehendes Heer, so wie es die Ming hatten oder auch andere europäische Länder im 16. Jahrhundert, das gibt's nicht. Ja. Die Art und Weise, wie sie gekämpft haben, war meistens so in einer Gruppe von 10 Reitern mit einem Anführer. Wir werden darüber nachher auch noch kurz zu sprechen kommen. Und Nuraqi, der will jetzt durch diese Stärkung sicherstellen, dass vor allem sein Clan sich einmal gegen andere Clans behaupten kann. Der nächste Schritt, was dann auch die Stärkung des Clans angeht, er beginnt Allianzen zu schmieden, um Verbindungen zu anderen einflussreicheren Clans zu stärken. Ein wichtiger Bestandteil dieser Vorgänge bzw. dieser Versuche, Allianzen zu schmieden, ist das Heiraten. Das Einheiraten in andere Clans und Zwar nicht nur in Familien, die einem freundlich gesinnt sind, sondern auch in verfeindete Familien. Mhm. Ich meine, wir kennen das ja eh auch aus Europa, auch aus jener Zeit, dieses Einheiraten in anderen Familien sorgt dafür, dass Machtbereiche ausgeweitet werden, dass Linien gestärkt werden. Und bei den Tschirtschen, beziehungsweise auch bei Nurhaci, wird es im großen Stil gemacht. Es heißt, dass Nurhaci im Laufe seines Lebens bis zu 25 Frauen gehabt hat. Obwohl sich die Quellen da nicht ganz einig sind. Aber kannst du ungefähr so die Größenordnung feststellen, wie dort tatsächlich verheiratet wurde.
Ja.
Und Nurhaci, der kultivierte auch so ein bisschen einen Personenkult, um seine Position in seinem Clan zu festigen. Und bald wird er dann auch schon für seine militärischen Fähigkeiten und für sein strategisches Denken geschätzt. Was wiederum dafür sorgt, dass sein Clan ihm gegenüber wahnsinnig loyal ist. Und er gleichzeitig auch von seinen Feinden gefürchtet wird. Und so gestärkt beginnt er dann in den 1580er Jahren auch damit, aktiv gegen andere Stämme vorzugehen. Zum Beispiel geht er auch gegen den Führer eines Stammes vor, der den Namen Nikan Wailan trägt. Und ich habe vorhin erwähnt, sein Großvater und sein Vater kämpfen für die Ming gegen einen anderen Stamm und bei dieser Aktion, das heißt eine Strafaktion eigentlich gegen diesen Tschirtschen-Stamm, da ist auch dieser Nikan Wailan dabei, auf ihrer Seite eigentlich. Allerdings heißt es, dass Nikan Wailan eine Hand im Tod seines Großvaters und des Vaters hatte. Mhm. Dass der eventuell seinen Vater und seinen Großvater getötet hat, damit er seinen eigenen Einfluss stärken kann. Und dieser Ming-General, von dem ich vorhin gesprochen habe, der lässt tatsächlich Nikan Wailan festnehmen. Lässt ihn festnehmen, sendet ihn zu Nurhaci und Nurhaci lässt ihn sofort exekutieren. Hm. Es ist jetzt das Jahr 1587 und Nurhaci setzt seine Vereinigungsbestrebungen fort. Er hat jetzt hier diesen Nikan Wailan ausgeschaltet. Es gibt noch genug andere Stämme und Clans, die er quasi unter seine Fittiche holen muss. Und im Jahr 1891 hat er zumindest schon die gesamten Clans der Chanju Tschirtschen vereint, also dieses Stammes, aus dem er ursprünglich kommt. Mhm. Und mit jedem Clan, den er übernimmt, beziehungsweise unter seine Fittiche nimmt, kriegt er natürlich auch zusätzliche Männer und Prestige. Und seine Macht, die steigt also von Jahr zu Jahr und es fehlen jetzt nicht mehr wahnsinnig viele Tschirtschen-Stämme, die noch nicht von ihm kontrolliert werden. Und einer von denen, der Yele-Stamm, das ist einer, der über Heirat eigentlich schon mit ihm verbunden ist. Er hat gesagt, diese Heiratspolitik, die sorgt hier für diese Verbindungen. Und der Anführer dieses Yele-Stamms, ein gewisser Narimbulu, der ist sein Schwager. Mhm. Ja, der ist mit einer Schwester Nurhacis verheiratet. Und es gibt hier Widerstände. Vor allem verlangt dieser Schwager von ihm mehr Land. Und Nurhaci verweigert es. Und im Jahr 1593 kulminiert das in einer Schlacht zwischen jetzt seinem Stamm bzw. seinen Stämmen und den Hulun-Stämmen. 30.000 Mann dieser Hulun-Stämme kämpfen jetzt gemeinsam mit Mongolen gegen Nurhaci. Aber Nurhaci geht siegreich aus dieser Auseinandersetzung hervor. Nicht zuletzt aufgrund dieser Strategien und Taktiken, die er vor allem durchs Studium dieser chinesischen Literatur aufgesogen hat. Mhm. Es passiert hier jetzt auch noch eine andere Sache, wo sich die Geschichtswissenschaft auch nicht ganz einig ist, wie es wirklich vonstatten ging. Aber du erinnerst dich vielleicht, dass ich einmal eine Folge gemacht habe über eine Invasion Japans in Korea.
Oh ja.
Ja, weißt du noch, wann das war?
Puh, etwa zu dieser Zeit.
Es war ziemlich genau zu dieser Zeit. Die beginnte im Jahr 1592 und wir befinden uns jetzt im Jahr 1593. Mhm. Diese Invasion ist in die Geschichtsschreibung unter anderem eingegangen als der Imchin-Krieg.
Mhm, ah ja.
So habe ich da auch die Folge genannt. Das ist Folge 311 und es ist eine Invasion unter Hideyoshi, dem Japaner, der selbst gerade erst Japan vereinigt hat, wenn man so will. Und es heißt, dass Nurhaci dem Ming-Reich anbietet, Korea zu Hilfe zu kommen. Vielleicht nur kurz zur Erinnerung. Korea zu jener Zeit ist ein eigenes Königreich unter der Joseon-Dynastie, allerdings ein Vasall des Ming-Reichs. Ja, wir haben das in dieser Folge dann auch besprochen, dass die Ming-Chinesen zur Hilfe kommen, die Japaner wieder aus Korea zu vertreiben. Und Nurhaci soll angeboten haben, selbst zu helfen, um die Japaner wieder aus Korea zu vertreiben. Es ist aber höchstwahrscheinlich so, dass das von Ming-China ausgeschlagen wurde, weil sie sich nicht ganz sicher waren, ob sie ihm das wirklich anvertrauen können, diese Aktion. Was allerdings passiert ist, dass sie ihn durch diese Bereitschaft, dass er hier helfen will, als einen Verbündeten sehen. Mhm. Ja, also noch mehr als einen Verbündeten, als sie ihn ohnehin gesehen haben. Und sie statten ihn jetzt auch mit weiteren Titeln und Privilegien aus. Er wirkt also zu diesem Zeitpunkt wie ein sehr guter Verbündeter des Ming-Reichs. Was Nurhaci auch macht, neben seinen ganzen militärischen Anstrengungen, er baut den Handel auch aus im Gebiet, in dem er sich mit seinen Chürchen befindet. Also er ist jetzt der wohl mächtigste Chürchen-Anführer überhaupt und er kann jetzt im Grunde den gesamten Handel kontrollieren, der dort stattfindet. Was sind die wichtigsten Handelsgegenstände, glaubst du, mit denen von den Chürchen gehandelt wird?
Felle und Silber.
Was sagst du?
Felle und Silber.
Nicht schlecht. Felle sind auf jeden Fall dabei. Ja, nicht Silber, sondern vor allem Eisen.
Ah ja.
Ja. Sie sehr gut im Verarbeiten von Eisen. Mit Pferden wird gehandelt, mit Salz und vor allem Ginseng. Ginseng, das nicht zuletzt aufgrund seiner medizinischen Eigenschaften im Ming-China sehr beliebt war. Und Nurhaci kann sowas wie ein Monopol aufbauen auf Ginseng. Und es existiert natürlich auch, wie soll ich sagen, ein beidseitiger Handel. Aus China kommt vor allem Keramik. Ja? Also die Ming-Periode gilt ja nicht zuletzt als eine, in der die Keramikproduktion in China so ihre Hochblüte hat.
Mhm, ja, du hast ja auch eine Ming-Vase daheim, ne?
Ich habe keine Ming-Vase daheim. Die wäre nicht lang hier, die würde ich sofort verkaufen. Nurhaci, der kann mit den Einnahmen aus dem Handel auch gleich seinen Einfluss erweitern und sich weiter militärisch ausstatten. Und du erinnerst dich vielleicht auch daran, dass ich von diesen kaiserlichen Patenten sprach, also diesen Dokumenten, die Privilegien, Land etc. verteilen. Mhm. Nurhaci besiegt im Jahr 1599 schließlich mit 15.000 Mann und dem Wohlwollen der Ming im Rücken den Hada-Clan der Hulun-Chürchen. Und diese Hader, die besitzen 999 dieser kaiserlichen Patente. Zu jenem Zeitpunkt besitzt Nurhaci ungefähr 500 und nach diesem Sieg werden an ihn nochmal 363 Patente übergeben. Und er ist jetzt ohne Zweifel der mächtigste aller Chürchen-Anführer. Noch nicht der einzige, aber auf jeden Fall der mächtigste.
Die haben genau 999.
Genau.
Und hätten sie noch eins mehr gehabt, dann wären sie so die absolute Großmacht gewesen.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es einfach geheißen hat, ja, mehr als 999 gehen hat. Vielleicht, weil sie nicht genug Felder gehabt haben in ihren Büchern. Jedenfalls, Nurhaci hat jetzt hier militärisch agiert, militärisch ausgebaut, er hat den Handel ausgebaut. Das ist aber noch nicht alles. Er ist jetzt zwar der mächtigste aller Chürchen, aber das große Problem, ein Problem, das schon ganz am Anfang dieser Anstrengungen stand, das existiert noch immer und zwar fehlen noch eine zentrale Verwaltungs- und Organisationsstruktur. Und er macht da zwei Dinge. Das erste, was er macht, ist, er entwickelt eine eigene Schrift. Bis zu jenem Zeitpunkt nämlich gab es zwar eine gemeinsame Chürchen-Sprache, aber keine Schrift dafür. Und Nurhaci lässt im Jahr 1599 von zwei Übersetzern eine Schrift für die Chürchen-Sprache entwickeln, basierend auf der mongolischen Schrift. Mhm. Die zweite Sache, die er macht, ist, er begründet jetzt eine Struktur, in die diese Chürchen eingegliedert werden können. Und zwar beginnt er damit im Jahr 1601 und begründet das sogenannte Acht-Banner-System. Also anfangs sind es nur 4 Banner. Mhm. Ungefähr 10 Jahre später kommen dann noch mal 4 dazu. Und es ist ein System, das eigentlich verblüffend simpel wirkt, aber weit komplexer ist, als man denkt. Und das aufgrund dieser Komplexität dann auch die nächsten Jahrhunderte Bestand haben wird. Nämlich nicht nur bei den Chürchen, sondern auch in der Qing-Dynastie, die ja dann später entstehen wird. Was hat es mit diesem System auf sich? Im Grunde ist es ein System, das dabei helfen soll, die vielen verschiedenen Stämme und Clans, die jetzt Nurhaci unterstehen, zu organisieren. Ziel ist in erster Linie einmal eine militärische Organisation. Es gibt in der Forschung so ein bisschen einen Disput, inwieweit Nurhaci dieses System selbst entwickelt hat oder ob er sich da inspirieren hat lassen, zum Beispiel von mongolischen Strukturen oder auch von Systemen der Tschirchen unter der Jin-Dynastie. Also die Jin-Dynastie, das ist eine Dynastie aus dem 12. und 13. Jahrhundert, wo schon einmal die Tschirchen eine große Rolle gespielt haben. Und grundsätzlich war dieses System ein ähnliches, wie ich es vorher schon beschrieben habe. Also du hast so ein Team aus 10 Jägern beziehungsweise Kriegern. Dieses Team heißt Niru, was so viel bedeutet wie langer Pfeil. Und einer dieser 10 war der Kommandant, der sogenannte Niru Ejen. Und Nurhaci übernimmt dieses System, überträgt es auf unterschiedliche Banner und jedes dieser Banner hat eine eigene Hierarchie, hat seine eigene Flagge und jedem dieser Banner unterstehen unterschiedliche dieser Clans. Und das Wichtige hierbei ist, diese Banner hatten nicht nur militärische Funktionen, also da geht es nicht einfach nur darum, dass er sich hier 8 Heere aufgestellt hat, schon auch, aber nicht nur. Sie sorgen auch für gesellschaftliche und politische Kontrolle. Also anfangs regeln sie zum Beispiel auch diese Beziehungen zwischen den Clans und Nurhaci. Später wird dieses System dann auch in der Qing-Dynastie wichtig sein, um die Beziehung zwischen dem Kaiser und der regierenden Elite zu regeln. Was dieses 8-Banner aber vor allem macht, und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Aspekte dieses ganzen Systems, es begründet so eine Art kulturelle Identität, die allen gemein ist. Ja, weil ich habe ja vorhin gesagt, es waren unterschiedliche Stämme und unterschiedliche Clans in diesen Stämmen. Dieses 8-Banner-System, das sorgt jetzt dafür, dass hier eine gemeinsame kulturelle Identität entsteht.
Die fühlen sich jetzt also als Teil dieses Ganzen.
Also sie fühlen sich jetzt als Teil dieses Ganzen. Mhm. Und was hier jetzt auch dazu kommt, und zwar zuerst einmal inoffiziell, offiziell wird es dann später, Nurhaci benennt die Tschirchen um. Mhm. Er benennt sie um und zwar nennt er sie ab jetzt Mandschu. Und davon hast du wahrscheinlich schon gehört. Weil also diese Gegend, aus der sie kommen, und ich habe es mit Absicht bisher nicht so genannt, diese Gegend heißt heute auch noch Mandschurei.
Mandschurei, genau, den Ausdruck, den habe ich schon mal gehört.
Er benennt sie um und gibt ihnen jetzt auch mit dieser Umbenennung eine eigene Identität. Pamela Crossley, eine der führenden Historikerinnen der Mandschu, die schreibt eben, dass tatsächlich dieser Name der Mandschu erst mit Beginn des 17. Jahrhunderts, also vor allem auch mit dieser Einführung des 8-Banner-Systems, verwendet wird. Ist aber ein Name, den diese Gruppe, beziehungsweise dann auch diese Gruppe, die die nächste Dynastie begründen wird, immer weiter tragen wird und auch sehr identitätsstiftend ist und bleiben wird bis ins 20. Jahrhundert eigentlich.
Du wirst wahrscheinlich noch darüber reden, aber das ist heute Teil Chinas, oder?
Also diese Gegend ist heute großteils China, aber auch Teile von Russland. Mandschu übrigens ist einfach nur das Tschirchen-Wort für die Chanchu-Tschirchen, also jener Stamm, aus dem Nurhaci hervorgegangen war.
Ja. Okay.
Ab 1613 ist Nurhaci beinahe der einzige Tschirchen-Anführer, beziehungsweise jetzt kann man schon von den Mandschu sprechen. Im Grund gibt es noch einen Stamm, und zwar die Jehe, die ihm noch die Stirn bieten, beziehungsweise ein Clan, der Teil eines Stamms ist. Und selbst die Mongolen im Westen erkennen ihn im Jahr 1606 schon inoffiziell als einen Khan, als einen König an, obwohl es dann noch 10 Jahre dauern wird, bis es offiziell wird. Mhm. Aber diese Jehe, die widersetzen sich. Und jetzt beginnt so ein bisschen der Anfang vom Ende der Ming-Monarchie. Es ist nämlich so, die Jehe haben eine Allianz mit den Ming. Und als Nurhaci im Jahr 1613 versucht, die Jehe zu bezwingen, schicken die Ming Hilfstruppen, die dafür sorgen sollen, dass Nurhaci sich wieder zurückzieht. Und er tut es. Er zieht sich zurück, ist sehr frustriert ob dieser Einmischung. Was er jetzt macht, ist, er konsolidiert so ein bisschen seine Macht. Er konsolidiert sie und er formalisiert sie. Ja, er nützt jetzt diese Zeit, die Grenzen seines Reiches festzulegen, auch ein Abkommen mit den Ming zu schließen, die damit diese Grenzen auch legitimieren, anerkennen. Und dadurch wird natürlich seine Macht anerkannt. Er führt eigene Gesetze ein und er macht dann das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Er macht das Ganze offiziell und er lässt sich zum Khan krönen. 17. Februar 1616. Er begründet damit auch zuerst einmal eine eigene Dynastie, die Jin-Dynastie, in Anlehnung an eben diese Jin-Dynastie aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Und vor dieser Ernennung war er ein sogenannter Beile. Ja, es ist ein Titel, der jetzt an 7 seiner Söhne und einen seiner Neffen gehen wird. Also vorher war er ein Beile und jetzt gibt es 8, die heißen jetzt Hosoi-Beile, was quasi so eine Überform der Beile ist. Und jeder von diesen wird jetzt Anführer eines der 8 Banner. Hm. Ja. Und diese Art der Führung, also er ganz oben und 8 weitere unter ihm, ist was, was Historikerinnen und Historiker gerne als kollegiale Herrschaft bezeichnet haben. Und es ist was, was bei Nur Hadschi sehr ausgeprägt war, diese kollegiale Herrschaft. Und was für diesen Moment in der Geschichte Chinas wahrscheinlich das Wichtigste ist, Nur Hadschi ist jetzt ein eigenständiger Monarch, der seine eigene Bürokratie, eigene Gesetze, ein eigenes stehendes Heer hat und das Ganze eben organisiert in Form dieser 8 Banner. Er hört jetzt auch auf, Tributzahlungen an das chinesische Kaiserreich zu schicken. Ja. In den 15 Jahren davor hat er das regelmäßig gemacht, teilweise sogar selber in Peking gewesen, um diese Tributzahlungen abzugeben. Er hört jetzt auf damit. Und es ist klar, für Nur Hadschi ist jetzt die Zeit gekommen, die Herrschaft der Ming abzuschütteln. Es dauert noch ein bisschen, es dauert ungefähr 2 Jahre der Planung, aber nach 2 Jahren, im Jahr 1619, beginnt er seinen Feldzug gegen die Ming und er beginnt eigentlich mit einem Dokument. Es ist ein Dokument, das bekannt wird als die 7 Beschwerden. Ja, die 7 Beschwerden, und es ist so eine Art Rechtfertigung, weshalb Nur Hadschi jetzt gegen die Ming in den Krieg zieht. Diese 7 Beschwerden, ich lese kurz vor. Ja. Die erste Beschwerde ist, dass die Ming ohne Grund seinen Vater und seinen Großvater getötet hat. Zweite Beschwerde ist, die Ming unterdrückten die Shanzhu, also seinen Stamm, und bevorzugen andere Clans, zum Beispiel Yehe und Hader. Die Ming verletzen Territorialabkommen, die sie mit Nur Hadschi geschlossen haben. Die Ming schicken Truppen, um andere Clans gegen ihn zu unterstützen. Die Ming unterstützen dann diesen Yehe-Clan auch dabei, eigene Versprechen, die sie Nur Hadschi gegeben haben, zu brechen. Außerdem zwingen die Ming Nur Hadschi Ländereien in bestimmten Gegenden Nordchinas abzugeben. Und der letzte Punkt ist, dass er sich darüber beschwert, dass Ming-Beamte ihre Macht missbrauchen und vor allem auch wirtschaftlich eingreifen in Dinge, die sie eigentlich nichts angehen. Mhm. Ja. Also man muss das Ganze aber auch so lesen wie eine, soll ich sagen, ein Ausdruck der Angst, die Nur Hadschi hat. Also Nur Hadschi mittlerweile seit 25 Jahren versucht er hier die Chirchen zu vereinen, hat es mehr oder weniger geschafft, aber hat natürlich große Angst davor, dass die Ming ihm hier einen Strich durch die Rechnung machen und nicht ganz unbegründet. Ja, also zu jener Zeit nicht selten wirtschaftliche Sabotage. Ja, Ming-Soldaten, die eindringen in die Gebiete Nur Hadschis, Ernten zerstören, auch das, wie soll ich sagen, arbiträre Schließen von Märkten, wo Ginseng verkauft wird. Ginseng, wir erinnern uns, er hat mehr oder weniger ein Monopol drauf. Mhm. Und es kam nicht selten vor, dass diese Märkte einfach geschlossen wurden. Und Ginseng ist sehr sensibel, kann schnell verderben. Und wenn du dann so einen Markt schließt und du den Ginseng an diesem Tag nicht mehr verkaufen kannst, dann wird er schlecht. Mhm. Und du hast dann großen wirtschaftlichen Schaden.
Aber haben denn die Ming zu dem Zeitpunkt schon Druck gemacht oder geht das erstmal vor allem von ihm aus?
Das geht jetzt einmal von ihm aus. Die Ming haben selber ziemlich viele eigene Probleme. Also ich werde nicht zu viel über die Ming-Dynastie sprechen, zu jener Zeit, das wäre eigene Folge, aber was Verwaltung und militärische Macht und so weiter angeht, ich glaube, ich habe es kurz auch erwähnt in der Folge über den Imjin-Krieg, die stehen in jener Zeit schon selber vor großen Problemen und Nur Hadschi ist nur so ein bisschen derjenige, der das Ganze so zum Ausbruch bringt, wenn man so will, ja, was hier tatsächlich schon schief läuft.
Das heißt aber, er hätte jetzt auch nicht sofort in die Offensive gehen müssen, er hätte jetzt einfach auch noch ein paar Jahre warten können und es wäre wahrscheinlich gar nichts passiert.
Ist nicht ganz sicher, weil er hat noch immer Gegenwind durch zumindest einen Clan bei den Chirchen und die Macht der Ming ist noch immer recht groß und sie könnten ihm das Leben schon schwer machen und vor allem diese Föderation der Chirchen, die er jetzt hier geschaffen hat innerhalb der letzten 25 Jahre, die ist schon immer noch so ein bisschen in Gefahr. Mhm. Ja. Deswegen geht er jetzt in die Offensive. Und zwar geht er in die Offensive, indem er beschließt, die Stadt Fushun einzunehmen. Die Stadt Fushun ist ihm nicht unbekannt, weil es ist eigentlich so ein Handelsstützpunkt, wo er auch schon oft war, einfach für den Handel mit Ming China, beziehungsweise in der Region, weil es waren ja nicht nur Han Chinesen und Chinesinnen, mit denen er hier gehandelt hat. Er verfügt jetzt über 60.000 Soldaten und er beschließt, diese Stadt einzunehmen. Ein Grund, weshalb er Fushun einnehmen will, ist nicht nur, dass er Krieg führen will jetzt gegen Ming, sondern es gibt auch einen sehr wirtschaftlich wichtigen Grund, dass er das macht. Und zwar, er verfügt jetzt über ungefähr 60.000 Krieger und ist verantwortlich natürlich für ein Vielfaches dessen an ziviler Bevölkerung. Koreanische Quellen zu dieser Zeit belegen, dass es Starkregen gab, der die Ernten ruiniert hat. Ja, die Ernten ruiniert hat und die Leute waren jetzt am Hungern. Und Fushun eignet sich hervorragend dazu, durch eine Einnahme wieder an weitere Nahrung und auch an Geld für Nahrung zu kommen. Mhm. Wie gesagt, Nurhaci kannte die Stadt Fushun und er hatte auch, wie soll ich sagen, ganz gute Beziehungen zum Kommandanten dieser Stadt. Es gibt so diese Geschichte, dass er, um die Einnahme dieser Stadt zu erleichtern, dass er diesen Kommandanten davon überzeugt, einen dieser Pferdemärkte, auf denen er schon etliche Male war, zu einem bestimmten Zeitpunkt abzuhalten. Der erklärt sich bereit und Nurhaci schickt 50 seiner Männer, verkleidet als Pferdehändler, in die Stadt, die ihm dann die Tore öffnen sollen. Es funktioniert nicht ganz genauso, es wird auch ein bisschen mehr gekämpft, als ihm lieb ist, aber schlussendlich schafft es, diese Stadt einzunehmen nach einer relativ kurzen Belagerung. Am 9. Mai 1618 nimmt er sie ein. Er ist, als er diese Stadt einnimmt, nur mit ungefähr 10.000 Mann unterwegs, was relativ wenig wirkt, weil es eigentlich hieß, dass in dieser Region bis zu 90.000 Ming-Soldaten seien, die aber, wie so oft in der Spätzeit der Ming-Dynastie, in erster Linie auf dem Papier existiert haben. Mhm. Ja. Tatsächlich war nur ein Bruchteil dieser Soldaten wirklich in dieser Gegend zu finden. Li Yongfang, der vorhin angesprochene Kommandant der Stadt, der Ming-Kommandant dieser Stadt, der ergibt sich und Nurhaci, dem klar ist, wie wichtig es ist, das Wissen und die Erfahrung eines solchen Kommandanten auch ausnützen zu können, der gibt ihm die Wahl, sich ihm anzuschließen und er tut das. Ja. Li Yongfang läuft jetzt über zu Nurhaci und er wird nicht der letzte Ming-Kommandant sein, der das macht. In den nächsten Monaten werden von Nurhaci einige weitere Forts und Befestigungsstädte entlang der Ming- bzw. Manchu-Grenze eingenommen und schließlich widmet sich dann Nurhaci noch einmal dem letzten großen sich widersetzenden Stamm, den Yehe. Im Jahr 1619 marschiert Nurhaci gegen die Yehe und er ist sich dabei bewusst, dass die Ming, die Alliierte der Yehe sind, versuchen werden, ihn zu stoppen und sie versuchen es tatsächlich. Sie schicken Truppen, die nicht nur aus Han-Chinesen bestehen, sondern sie schicken Truppen, die auch aus Vasallen bestehen, nämlich Koreanern. Mhm. Und es kommt zur wahrscheinlich entscheidendsten Schlacht im Leben von Nurhaci, der Schlacht von Sarhu. Bei dieser Schlacht, da stehen sich jetzt folgende Truppen gegenüber. Auf der einen Seite Nurhacis Truppen, hauptsächlich Kavallerie, ungefähr 60.000 Mann. Auf der anderen Seite die Ming-Truppen Chinas, die Ming-Truppen Koreas und die der Yehe. China verfügt über viele Kanonen, vor allem eben von den Portugiesen. Die Koreaner verfügen über Gewehre, wahrscheinlich auch von den Portugiesen, vielleicht sogar angelehnt an diese Tanegashimas, die während des Imjin-Kriegs von den Japanern verwendet wurden, also so Lundenschlossgewehre. Und die Yehe, die kommen als Reitervolk natürlich in erster Linie zu Pferd, ja. Kommen mit ihrer Kavallerie. Und Nurhaci, der weiß, dass er von den Kanonen niedergemetzelt würde, der schickt seine Kavallerie in unterschiedlichen Kolonnen so aus, dass sie aus unterschiedlichen Richtungen angreifen können. Er überrascht damit die Truppen der Ming, er überrascht damit die Truppen der Koreaner und der Yehe. Und innerhalb recht kurzer Zeit fliehen beinahe alle dieser Kontingente und Nurhaci kann einen überwältigenden Erfolg einheimsen. Mhm. Die Yehe sind damit auch besiegt von Nurhaci und im Jahr 1619 ist er quasi der ultimative Führer der Chirchen bzw. der Manchu.
Er ist jetzt der Khan Khan.
Er ist jetzt der Khan Khan. Und in den nächsten Jahren übernimmt Nurhaci Stück für Stück das gesamte Gebiet der Mandschurei und auch vor allem jene Orte, die noch von den Ming kontrolliert werden. Die Ming-Kommandanten, die Ming-Generäle, die Nurhaci besiegt, die laufen oft einfach zu ihm über und er macht jetzt auch das, was ich vorhin schon erwähnt habe, er verheiratet sie mit seinen Töchtern, seinen Enkeln oder anderen Verwandten und Mitgliedern seines Clans. Der vorhin erwähnte Li Yongfang, der ehemalige Kommandant von Fushun, der wird zum Beispiel mit einer Enkelin Nurhaciz verheiratet. Er verlegt jetzt auch die Hauptstadt, um ein bisschen zentraler regieren zu können, und zwar in die Stadt Shenyang. Das ist das Jahr 1625. Er gibt dieser Stadt den Manchu-Namen Mukden und baut dort einen kaiserlichen Palast, den es auch heute noch gibt. Der heißt auch heute der Mukden-Palast. Und diese Stadt wird dann auch für kurze Zeit zumindest die Hauptstadt der neuen Qing-Dynastie werden. Aber ich greife ein bisschen vor, denn noch existiert ja die Ming-Dynastie bzw. das Ming-Reich. Und Nurhaci will jetzt, selbst schon in seinen 60ern, dem Reich weiterhin Stück für Stück die Städte entreißen. Und die nächste Stadt, die er dafür ins Auge fasst, die wird aber nicht nur jene sein, die ihm seine einzige große Niederlage einbringt. Es wird auch jene sein, die ihm schlussendlich sein Leben kosten wird. Diese Stadt, gelegen in der Liaoning-Provinz, diese Stadt heißt Jingsheng, damals hieß sie Ningguan. Und es ist eine Stadt, die als Festungsstadt direkt vor der chinesischen Mauer aufgebaut wurde. Von den Ming, hat vorher schon existiert, von der Yuan-Dynastie unter den Mongolen wurde sie aufgelöst, aber die Ming bauen sie jetzt wieder neu auf. Und Nurhaci, der will diese Stadt im Jahr 1626 einnehmen. Es ist quasi so die letzte Stadt vor der chinesischen Mauer. Ja. Und er tut es vor allem deshalb, weil, und ich habe das in einem der Bücher so gelesen, er hat ein bisschen ein PR-Problem zu jener Zeit. Also er war jetzt sehr erfolgreich, er hat die ganzen Chirchen-Stämme vereint, er hat viele Ming-Städte eingenommen. Viele der Han-Chinesen in diesen Städten sind jetzt also unter seiner Kontrolle, und grundsätzlich war sein Gedanke, dass man integriert und nicht segregiert. Ja, also er wollte, dass seine Chirchen und dass auch Mongolen und Koreaner und Han, dass die zusammenleben, aber es funktioniert nicht so, und es sorgt auch dafür, dass es immer wieder Sabotageakte gibt durch die Han-Chinesen. Also es werden zum Beispiel Brunnen vergiftet und solche Dinge. Und einige dieser Han-Chinesen betätigen sich als Spione für das Ming-Reich. Und für ihn wäre jetzt die Einnahme dieser Stadt so ein bisschen was wie ein PR-Erfolg. Die Ming selbst, die wären bereit, diese Stadt einfach aufzugeben. Ziehen einen Großteil ihrer Truppen schon hinter die chinesische Mauer ab. Aber der Kommandant dieser Stadt, ein gewisser Wan Zhonghuan, der will davon nichts wissen. Er bleibt in dieser Stadt mit ungefähr 25.000 Mann, und Nurhaci, der schreibt ihm zuerst und sagt, hey, gib doch auf, ich werde diese Stadt mit meinen 200.000 Mann überrollen. Und Yuan, der weigert sich aufzugeben und sagt, ja, ich weiß, dass du über keine 200.000 Mann verfügst, sind höchstens 130.000. Und er bereitet sich vor auf die Belagerung der Stadt. Er lässt die Felder um die Stadt herum verbrennen, sodass diese dann tatsächlich ungefähr 100.000 Mann, mit denen Nurhaci ankommt, dass die nichts zu essen haben werden während einer Belagerung. Und er zieht sich dann in die Stadt zurück. Und diese Stadt, die ist eigentlich sehr gut befestigt. Vor allem ist sie auch ausgestattet mit vielen portugiesischen Kanonen. Und diese portugiesischen Kanonen, die werden ein großes Unglück darstellen für Nurhaci. Er beginnt die Belagerung der Stadt am 2. Februar 1626, und es wird schnell klar, es gibt hier nichts zu holen. Ja? Also die Kanonenkugeln der Stadt, die reißen riesige Löcher in die Truppen Nurhacis, und selbst als sie es dann tatsächlich bis zu den Mauern der Stadt schaffen, werden sie von Feuerwänden aus Salpeter und von heißem Öl, das von den Mauern geschüttet wird, begrüßt, wenn man so will. Und es kommt so weit, dass Nurhaci selbst einen Angriff befehligt. Offenbar reißt ihm so ein bisschen der Geduldsfaden. Und im Zuge dieses Angriffs wird er selbst von einer Kanonenkugel verletzt. Und es wird jetzt auch klar, diese Stadt ist nicht einzunehmen, und diese Belagerung der Stadt wird beendet. Und Nurhaci zieht mit seinen Truppen ab. Die Verletzung aber, die bleibt. Sie bleibt, und sie wird dafür sorgen, dass Nurhaci 8 Monate später, am 30. September 1626, stirbt. Man würde jetzt sagen, der Khan ist tot, es lebe der Khan. Tatsächlich aber noch nicht so ganz. Ja. Nurhaci, der zwar jede Menge Nachkommen hatte, das haben wir vorher auch schon gehört, riesige Familie, riesiger Clan, der verfügt, dass nach ihm kein neuer Khan gewählt werden soll, sondern dass diese kollegiale Herrschaft weitergehen soll. Ja, dass diese 8 im Grund die Herrschaft übernehmen sollen. Aber natürlich funktioniert das nicht so. Ja, es gibt einen kurzen Machtkampf zwischen seinen Söhnen vor allem und ein bisschen komplex, was dann alles passiert, aber am Schluss erfolgreich hervor aus diesem Machtkampf kommt Hong Taiji, der achte Sohn von Nurhaci. Mhm. Und er wird der neue König dieser Qin-Dynastie. Und Hong Taiji wird das Werk seines Vaters weiterführen. Also unter ihm wird zum Beispiel Korea eingenommen. Das Acht-Banner-System wird ausgebaut. Es wird in dieser Ausformung dann auch ein wirksames Werkzeug dafür, die diversen Ethnien Chinas aufzunehmen. Darunter eben vor allem die Han und auch die Mongolen. Und was Hong Taiji auch macht, er macht jetzt die Bezeichnung für dieses Volk als Manchu offiziell. Ab diesem Zeitpunkt, also 1635, sind die Chirchen offiziell die Manchu und sie sind jetzt auch die offizielle Führungsriege einer neuen Dynastie. Denn im Jahr 1636 lässt sich Hong Taiji zum Kaiser ernennen. Zum Kaiser über China und eine neue Dynastie ausrufen, die Qing-Dynastie. Hm. Er begründet diese Dynastie damit und obwohl zu jenem Zeitpunkt er die Macht noch nicht so komplett übernommen hat, dass das Ming-Reich zu Ende ist, schafft er es, die Weichen zu legen, sodass im Jahr 1644 dann tatsächlich Peking eingenommen wird, die Ming-Dynastie damit beendet wird und der Qing-Dynastie damit nichts mehr im Wege steht. Aber das ist für sich ganz eigene.
Aber haben die denn dann auch die beiden Gebiete so vereint? Also ist dann die Mandschurei und das vorherige China, ja. Also der Ming-Dynastie ist dann ein Reich?
Das ist dann ein Reich. Mhm. Und es wird eines der mächtigsten Reiche der frühen Neuzeit werden. Mhm. Und ja, Daniel, das war meine Geschichte über Nurhaci, den Chirchen-Führer, unter dem die Chirchen vereint werden, um dann später als die Manchu die Qing-Dynastie zu begründen, die bis ins 20. Jahrhundert bestehen wird.
Wie soll ich sagen, Richard? Wow, also ich habe sehr, sehr viele Namen gelernt heute und muss sagen, wie du an meiner Reaktion ja auch gemerkt hast, ich habe relativ wenig Ahnung davon gehabt, eigentlich gar keine Ahnung. Also ich habe den Namen Mandschurei gehört, aber das war es dann auch schon. Mhm. Und finde es echt genial, wie du es jetzt zusammengefasst hast, um auch mal so einen groben Überblick auch zu geben, wie da diese Entwicklung ist. Weil das ist, finde ich, sehr, sehr spannend, diesen Wechsel zu verstehen zwischen Ming-Dynastie und dann der Qing-Dynastie.
Ist es, ne? Qing, genau. Qing. Das ist ein bisschen kompliziert, weil die Qin-Dynastie, die ursprüngliche war, die Nurhaci begründet hat, die basiert auf einer Dynastie aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Ah, ja. Die Dynastie, die dann von seinem Sohn begründet wird, das ist die Qing mit G am Schluss. Das ist die.
Ah, verstehe.
Wird natürlich auch anders geschrieben, aber wird ähnlich ausgesprochen.
Ja. Und aber auch, was ich sehr interessant fand, war, wie es schafft, dass die sich dann auch als Mandschuren, sagt man das so, Mandschuren dann verstehen.
Mandschu.
Und dass die dann auch so diese neue Einheit bilden und vorher ja ein sehr, ja, sehr getrenntes Leben geführt haben und sich ja auch gegenseitig bekriegt haben.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall, also dieses Acht-Banner-System, das ja dann auch während der Qing-Dynastie weiter verwendet wird, das ist auf jeden Fall einer der wichtigsten Aspekte, die zu dieser Vereinigung der Chirchen geführt haben. Ja?
Ja.
Ohne das hätte es wahrscheinlich nicht funktioniert. Und wie gesagt, und du hast es ja auch nochmal angesprochen, nicht nur, weil es dafür sorgt, dass sie militärisch schlagkräftig sind, sondern auch, weil es ihnen eine gemeinsame kulturelle Identität gibt. Und das ist fast noch wichtiger eigentlich. Ja. Vor allem in so einem riesigen Reich, wo du auch viele unterschiedliche Ethnien hast, ja. Die oft auch gemeinsam leben und quasi gemeinsame Lebensbereiche teilen, aber kulturell oder was eben die Identität angeht, schon dann auch immer sehr, sehr unterschiedlich sind. Ja,
genau.
Und das ist, glaube ich, was man ihm auf jeden Fall zuschreiben kann, dieses Geben einer eigenen Identität, die nicht immer nur mit den jeweiligen Clans oder den Stämmen zu tun hat.
Weil das ist ja auch was wir in der Geschichte ganz oft sehen, dass ein Gebiet erobert wird, also militärisch erobert wird, aber um dieses Gebiet dann auch wirklich ja, zu halten und zu durchdringen, musst du es dann über die Schrift, über die Verwaltung, über diese kulturellen Dinge dann machen. Und nur so funktioniert es dann, dass du tatsächlich auch da diesen Zusammenhalt schaffst.
Ja, ich meine, ist natürlich nicht die einzige Art und Weise gewesen, wie er das geschafft hat, die unterschiedlichen Clans so zu unterwerfen, dass sie bei ihm geblieben sind.
Ja.
Also was er zum Beispiel auch macht, er lässt die Schamanen der jeweiligen Clans töten. Mhm. Nicht immer, aber oft, er lässt sie töten und er lässt die Clans dann auch umziehen von einem Ort zum anderen, sodass er im Grunde diesen Clans ihre eigene Identität nimmt, damit er sie dann später ersetzen kann durch diese große Identität, die einen über dieses Acht-Banner-System überstülpt, wenn man so will.
Und was auch natürlich faszinierend ist, dass er es geschafft hat, ist das System zu seinen Lebzeiten, dass es da schon so gefestigt war, dass es das ausgehalten hat, dass er gestorben ist. Weil oft ist es ja so, dass Leute über lange Zeitraum was aufbauen, in dem Moment, wo sie weg sind, bricht es auseinander, weil die Nachkommen das nicht halten können.
Ist sicher auch geschuldet der Tatsache, dass er dieses, was ich vorhin angesprochen habe, auch diese kollegiale Herrschaft so forciert hat. Mhm. Also, dass du die Macht dann unter diesem obersten Machthaber, diesem ersten Machthaber wie ihm, dass du die dann so verteilst, dass es schwierig ist, dass einer so die Macht übernimmt. Zum Beispiel sein Sohn. Ursprünglich, als er dann eben doch zum Khan gewählt wird, ist es so, dass er sich eigentlich die Macht mit zwei anderen teilen sollte. Mhm. Ja. Ist anfangs auch noch so, aber er übernimmt dann schlussendlich die gesamte Macht. Ja. Aber grundsätzlich war da immer der Gedanke, dass die Macht geteilt wird und dass es nicht diesen einen Großen gibt. Es ist ja auch nichts so Außergewöhnliches, weil im Ming-Reich war das auch so, dass der Kaiser war zwar der Oberste, aber Machtteilung war ein ganz zentraler Aspekt dieser Reiche und muss eigentlich auch sein bei so einem riesigen Reich.
Ja.
Geht er eigentlich gar nicht anders.
Ja, sehr spannend. Sehr, sehr gute Geschichte, Richard. Mir sind keine Aussprachefehler aufgefallen, aber
anderen höchstwahrscheinlich schon. Also ich habe versucht, richtig auszusprechen. Also die Tschirchen, die schreibt man eigentlich Jurchen. Mhm. Jurchen. Da bin ich sehr froh, dass ich da rausgefunden habe, wie man es ausspricht.
Sehr schön.
Gut, vielleicht noch ein bisschen zur Literatur. Es ist wahnsinnig viel geschrieben worden natürlich, aber es gibt so ein paar Forscherinnen und Forscher, die viel gemacht haben über die Mandschurei, beziehungsweise auch über Nurhaci. Pamela Crossley habe ich schon angesprochen, die hat ein Buch geschrieben, das heißt The Manchus, 1997 rauskommen. Mark Elliott hat geschrieben The Manchu Way, The Eight Banners and Ethnic Identity in Late Imperial China aus dem Jahr 2001. Kenneth Swope hat geschrieben The Military Collapse of China's Ming Dynasty aus dem Jahr 2014, wo mehr so dieser militärische Aspekt besprochen wird. Mhm. Und schließlich auch ein sehr hilfreiches Buch, Reorienting the Manchus von Pei Huang, erschienen in den Cornell East Asia Series aus dem Jahr 2011. Also alles, so wie ich das jetzt dargestellt habe, natürlich sehr verkürzt und zusammengefasst und gerafft. Das Ganze ist eine sehr spannende Zeit, die aber auch äußerst komplex ist. Ich kann jedes dieser Bücher, die ich gerade erwähnt habe, empfehlen, um sich einen Überblick zu verschaffen. Vor allem in diesen Büchern geht es natürlich dann auch darum, wie die Qing-Dynastie begründet wird und wie sich die Manchu dann auch während dieser ganzen Zeit behaupten, weil man darf ja auch nicht vergessen, sie stellen zwar die Führungsriege der Qing-Dynastie, aber sie sind nur ein kleiner Prozentsatz, also im Vergleich zur Han-Ethnie, die hier die Bevölkerung in China ausmacht zu ihrer Zeit.
Ja. Und diese Dynastie ist dann auch die, die dann letztendlich bis zum 20. Jahrhundert anhält?
Ja, genau. Über 250 Jahre eigentlich.
Sehr spannend. Gibt es auch einen Hinweisgeber oder eine Hinweisgeberin?
Nein. Bin da selber drauf gestoßen. Also ich bin auf den Namen Nurhaci gestoßen und quasi so als eine der wichtigsten Figuren in der chinesischen Geschichte und habe gedacht, warum habe ich von ihm noch nie gehört? Ja, das kann ja nicht angehen.
Ist immer der beste Aufhänger für eine Geschichte.
Ja, habe ich gedacht, muss ja eine Geschichte drüber machen.
Sehr gut. Dann hast du uns jetzt heute an deinem Lernprozess teilhaben lassen und
richtig.
Wir
konnten die meisten Folgen, die wir machen, sind so ein bisschen Lernprozess.
Ja, genau, ja.
Im Grunde bilde ich mich weiter und erzähle es halt gleichzeitig.
Naja, das ist echt. Aber das sind auch, finde ich, die interessantesten Geschichten in der Vorbereitung. Irgendwas zu machen, was man einfach noch nicht kennt, wo man noch keine Ahnung hat.
Ja, und ich meine, wir beide wissen, glaube ich, von chinesischer Geschichte relativ wenig. Mhm. Deswegen finde ich es ganz passend, hin und wieder auch mal solche Geschichten zu machen. Auch Geschichten, die jetzt nicht irgendwie großen Einfluss Europas oder so unterworfen sind, sondern wo man tatsächlich in die Geschichte des jeweiligen Landes eintauchen kann und sich anschauen, wie sich das dort entwickelt hat, ohne dass von Europa aus eingegriffen wurde. Ich meine, man könnte argumentieren und sagen, die Tatsache, dass sie portugiesische Kanonen gehabt haben, hat natürlich einen großen Einfluss auf diese Konflikte gehabt, aber abgesehen davon, also es ist eine sehr innerchinesische Angelegenheit eigentlich.
Weil du jetzt gesagt hast, passend, ich finde es super wichtig, dass man das macht, um einfach auch diese europäische Perspektive, die wir immer haben, aus der so auszubrechen. Und es ist ja auch ein bisschen, muss ich sagen, schon, wenn ich das so, im Laufe der Geschichte, die du so erzählt hast, fand ich es schon so ein bisschen beschämend zu merken, dass ich davon einfach nichts wusste. Ja, also zumindest so in groben Zügen so diese Geschichte mal gehört zu haben, wäre, glaube ich, schon, also nicht verkehrt.
Ja. Daniel, was würdest du sagen? Sollen wir übergehen zum finalen Teil dieser Folge?
Machen wir Schluss für heute.
Gut. Feedback-Hinweis-Blog. Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen. feedback@geschichte.fm kann es auf unserer Website machen, geschichte.fm, kann es auf den jeweiligen Social-Media-Plattformen tun, Twitter, Facebook, Instagram. Dort heißen wir Geschichte.fm. Wer uns auf Mastodon folgen will, einfach geschichte.social in den Browser eingeben, dann landet man direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder Panoptikum Social oder grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
Merch wie Tassen, Pullis, Hoodies und Caps gibt's unter geschichte.shop. Und wer diesen Podcast lieber werbefrei hören möchte, hat zwei Möglichkeiten. Bei Apple Podcasts gibt es den Kanal Geschichte Plus und bei Steady gibt es den Feed für 4 Euro im Monat zu kaufen. Alle Infos dazu findet ihr unter geschichte.fm/steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Bernd, Simon, Katharina, Peter, Kai, Melanie, Ulf, Philipp, Friedrich, Nils, Stefan, Stefanie, Daniela, Lukas, Gernot, Susanne, Clemens, Hannes, Philipp, Michael, Kathleen, Marius, Dominik, Lukas, Matthias, Tim, Andreas, Thomas, Mare, Joe, Nikolas, Laura, Jonas, Hanna, Sebastian, Lars, Eckehard, Georg, und Berthold, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank.
In dem Fall würde ich sagen, Richard, lass uns doch bitte das machen, was wir sonst auch immer machen.
Okay, gehen wir dann doch einfach dem das letzte Wort, der es immer hat.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Entschuldigung. Entschuldigung, das hast du. Ich hab jetzt einen Trommelwirbel eingespielt, aber du hast den ja gar nicht gehört. Ich habe die falsche Spur. Egal.